Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben es schon gehört, wir feiern heute den zweiten Advent und diesem Wort Advent liegt ja ein lateinisches Wort zugrunde und das bezeichnet ursprünglich die pompöse Empfangszeremonie, wenn der Kaiser in eine Stadt seines Reiches einzog, wenn er ankam, Ankunft eben. Und in vergleichbarer Weise erwarten wir heute Christus, unseren Herrn und König. Und wir haben es im Wochenspruch schon gehört, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung, das heißt eigentlich auch euer Erlöser, naht. Ja, es gibt was zu sehen, es gibt was zu erwarten. Die Adventszeit ist eine Zeit der Erwartung. Sie ist eine Zeit auch der Fokussierung, der Ausrichtung auf den, der da ist, der da war und der da kommt, der ankommt. Und ich glaube, als Einzelne wie als ganze Gemeinde bedürfen wir täglich neu dieser Fokussierung auf Christus. So vieles kommt immer wieder dazwischen und verstellt uns da irgendwie diesen Blick, dass es uns eben nicht gelingt, aufzusehen auf unseren Herrn und unseren Erlöser. Und da gerät dann auch ganz schnell aus dem Blick, wozu Christus uns eigentlich erlöst und seinem Leib eingefügt hat. Und vor diesem Hintergrund möchte ich heute ein neuntes Mal der Frage nachgehen, wer wir eigentlich als landeskirchliche Gemeinschaft sind und wozu wir hier zusammenkommen. Wozu sind wir da? Was ist unsere Berufung als Leib Christi hier vor Ort im Großraum Zeit und auch in Ewigkeit? Und die Antwort, die haben wir eigentlich gerade vorhin schon gesungen. Nun jaucht dem Herrn alle Welt, kommt her, zu seinem Dienst euch stellt. Kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. Die ihr nun wollet bei ihm sein, kommt, geht zu seinen Toren ein mit Loben durch der Psalmen Klang, zu seinem Vorhof mit Gesang. Dankt unserem Gott, Lob singet ihm. Rühmt seinen Namen mit lauter Stimme, Lob singt und danket allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. Und wer davor vielleicht Lust verspürt hat, irgendwie aufzustehen und zu tanzen bei dem Lied, das wäre gar nicht unpassend gewesen. Das ist nämlich eine Nachdichtung des 100. Psalms auf eine mittelalterliche Weihnachtsmelodie. Deswegen diese freudige Tanzmelodie. Und wenn wir wissen wollen, wozu Gott uns geschaffen hat, wozu Christus uns erlöst hat, dann finden wir hier in Psalm 100 oder eben auch in dieser Nachdichtung die Antwort. Dankt unserem Gott, Lob singet ihm. Rühmt seinen Namen mit lauter Stimme. Lob singt und danket nicht nur einer oder zwei, sondern allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. Gott loben, das ist unsere Bestimmung. Dazu hat Gott uns geschaffen. Dazu hat Christus uns erlöst. Und wir wissen jetzt ja aus dem Neuen Testament, Christus hat uns erlöst und dazu befreit, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das könnten wir gar nicht, wenn er uns nicht befreit hätte, wenn er uns nicht erlöst hätte. Gottesdienst liegt nicht in unserer Macht. Das können wir nicht. Wir können eigentlich nicht Gott dienen. Aber Christus hat uns dazu befreit. Und dieser Gottesdienst, der besteht in erster Linie im uneingeschränkten Lob Gottes. Das ist Gottesdienst. Wahrer Gottesdienst besteht darin, Gott unablässig zu danken und ihn allein zu verehren. Und das durchaus auch mit Worten. Das schwächen wir ja manchmal ab und sagen, ja, Worte sind Schall und Rauch. Es geht darum, was wir tun. Das sagt ja schon Goethe in Faust. Am Anfang war die Tat, ja. Nein, Gott freut sich auch über unsere Worte, über unseren Lobpreis. Alles, was der dreieine Gott von Ewigkeit her getan hat, dient letztlich diesem einen Ziel und Zweck, nämlich sich selbst als den allumfassenden und herrlichen Grund aller Dinge darzustellen und im Grunde das ganze Universum zu animieren, in immerwährenden Jubel einzustimmen, auszubrechen in einen ewigen Lobpreis Gottes. Und jetzt stopp. Da haben wir vielleicht dieses Bild vor Augen, wir sitzen auf Wolke 7 mit der Harfe und das ist doch alles todlangweilig. Und ich bitte dich jetzt einmal kurz innezuhalten und dich zu erinnern an die letzte wirklich gelungene Feier, die du miterlebt hast. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass ihr da eine Erinnerung habt. Das Leben wäre sonst echt traurig. Also kurz überlegen, wo war mal eine richtig tolle Feier, eine richtig, ja, gute Party. Vielleicht war es deine Konfirmation. Vielleicht war es deine Hochzeit. Vielleicht war es ein Geburtstagsfest. Der 18., der 20., der 50., der 100., den hat hier noch keiner erlebt, ja. Aber manche sind nah dran. Vielleicht war es auch der WM-Titel 2014. Ich kann euch auch ganz genau sagen, wo ich den erlebt habe und wie. Ich habe auch noch Erinnerungen daran. Oder vielleicht für manche unter uns eine Meisterfeier in Dortmund. Auch das ist toll. Der Punkt ist, kommt nicht so häufig vor, ja. Aber der Punkt ist der, während einer wirklich gelungenen Party, während einer wirklich schönen Feier, da stellt sich doch irgendwann mal so das Gefühl ein, wow, so kann es jetzt eigentlich bleiben. Das ist gerade perfekt, fühlt sich einfach rundum gut an. Und du möchtest diesen Moment im Grunde am liebsten festhalten. Und manchmal, da erinnerst du dich noch Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte später an diesen Moment und denkst, wow, wie toll war das, wie toll, dass ich das erleben konnte. Naja, und manchmal stellt sich dann auch so der Gedanke ein, ach, irgendwie schade, dass das auch vorbeigegangen ist. Ich würde es so gerne noch einmal miterleben. Und ihr Lieben, was Gott uns verheißt und worauf wir zugehen, das ist eine nie endende Feier in Gottes überwältigender Gegenwart. Das ist besser als all die Möglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe. Wir hören es in Römer 14, 17, die Königsherrschaft Gottes, die besteht in geordneten Beziehungen und Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Freude. Geordnete Beziehungen, totale Harmonie. Mit allen und allem einfach im Reinen zu sein. Nichts irgendwie Belastendes. Wo man irgendwie komische Gefühle dabei hat oder wenn man jemandem begegnet, denkt, oh, hoffentlich komme ich da um die Sache rum. Vollkommener Friede, überwältigende Freude, Glanz und Gloria für immer. Und ganz ehrlich, was Besseres und was Erstrebenswerteres kann es eigentlich geben als das? Und ja, wir können uns das alles gar nicht vorstellen, weil wir das in unserem Leben so nie erlebt haben. Es gibt immer irgendwas, was nicht passt, was nicht stimmt. Aber wir erwarten, dass es so sein wird. Advent, Ankunft. Und diese hoffnungsvolle Vorfreude, die berechtigt und die animiert uns, schon heute in das Lob Gottes einzustimmen, zu dem Gott uns bestimmt hat und das in Ewigkeit anhalten wird. Und ich lese uns jetzt als Predigttext Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit da seien, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem verheißenen Heiligen Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Einmal tief durchatmen. Ihr Lieben, dieser Abschnitt aus dem Epheserbrief ist ein Lehrstück in Sachen Lob Gottes. Ein Musterbeispiel in Sachen Lobpreis. Und das gilt in inhaltlicher ebenso sehr wie in formaler Hinsicht. Oder besser gesagt noch, Form und Inhalt gehören zusammen. Form und Inhalt entsprechen sich, sie bedingen sich gegenseitig. Und das ist eigentlich immer so in den biblischen Texten. Und deswegen müssen wir auch auf die Form achten, damit wir den Inhalt richtig verstehen. Formal gesehen ist dieses Lobpreislied ein einziger Hauptsatz mit ganz, ganz vielen Nebensätzen. Es sind zwar in unseren Bibelausgaben ganze 12 Verse und wenn man es mal anguckt, auch verschiedene Sätze eigentlich, aber im Griechischen, da ist es ein einziger Satz von Vers 3 bis Vers 14. Ein Satz. Es ist übrigens auch der längste Satz im Neuen Testament. Und dass der längste Satz im Neuen Testament ein Satz des Lobpreises ist, das zeigt schon eins, Lobpreis kann man nicht abkürzen. So nach dem schwäbischen Motto, nicht geschimpft ist gelobt genug. Der Hauptsatz, der hier alles trägt und von dem alles abhängt, der lautet, gelobt sei Gott. Das ist der Hauptsatz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Lobpreis, der setzt nicht an beim frommen Ich. Er setzt an beim göttlichen Er. Gelobt sei Gott. Lobenswert ist Gott. Gott ist das Subjekt des ganzen langen Lobpreissatzes. Der Satzgegenstand, also das, worum sich alles dreht. Und alles, was folgt, ist bezogen auf diesen Gott, der lobenswert ist und gelobt sein soll. Da ist dann die Rede von Segen, Erwählung, Vorherbestimmung, Erlösung, Versiegelung mit dem Heiligen Geist und noch viel mehr. Und alles das ist bewirkt durch Gott und hängt ganz ausschließlich an ihm, dem dafür unser Lob gebührt. Sämtliche Nebensätze haben Gott als Subjekt, als Täter, als Auslöser dessen, was dann gesagt wird. Und so fängt es ja schon an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also wer hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus? Antwort: Gott. Er ist der Grund und das Ziel des Lobens. Er ist eben das Subjekt. Lobpreis heißt, ich weiß mich hineingenommen in die Heilstaten Gottes. Und ich erweise ihm allein alle Ehre dafür. Lobpreis ist nie und nimmer und unter keinen Umständen irgendwie ein verstecktes Eigenlob. So ist es ja manchmal in der Welt, dass wir irgendwie jemand anderen loben, um selber dann noch gut dazustehen. Ihr Lieben, das wäre zutiefst verkehrter Lobpreis. Und im Grunde wäre das nichts anderes als Götzendienst. Wahrer Lobpreis schaut immer weg von sich und von den eigenen Möglichkeiten und auch von den eigenen Unzulänglichkeiten. Wahrer Lobpreis schaut immer ganz auf Gott, allein auf Gott und allein auf sein Handeln. Wir kommen da irgendwie auch drin vor, aber eigentlich nur passiv. Nur als die, an denen Gott gehandelt hat. Und weil wir auf Gott schauen und es um sein Handeln geht im Lobpreis, deswegen hat Lobpreis auch immer eine Verkündigungsnote. Und deswegen kann Lobpreis wie hier auch in der dritten Person erfolgen. Denn Gott wird geehrt, egal wo und wie seine Herrlichkeit zur Sprache kommt. Hauptsache, sie kommt zur Sprache. Ob es jetzt in der direkten Anrede an ihn ist, du Gott, oder ob es in der indirekten Rede über Gott ist, gelobt sei Gott, der, das spielt keine Rolle. Gutes über Gott zu sagen, in welcher Form auch immer, das ist im Grunde Lobpreis. Gutes über Gott sagen. Und genau das steckt auch in dem griechischen Wort, das hier als erstes steht, eulogetos, gelobt ist es hier übersetzt, wörtlich eigentlich gut geredet. Gut geredet. Wir kennen das Wort im Deutschen etwas schönreden und das hat bei uns komischerweise einen negativen Touch. Etwas schönreden, was eigentlich gar nicht schön ist. Hier geht es darum, etwas gut zu reden, weil es gut ist. Zu sagen, dass es gut ist. Und das Interessante ist, das Wort, was da ganz am Anfang steht, kann auch übersetzt werden mit gesegnet. Der gleiche Wortstamm kommt im ersten Satz ja noch zweimal vor, wenn von dem geistlichen Segen die Rede ist, mit dem wir gesegnet wurden. Also im Grunde ist von der geistlichen Gutrede die Rede. Nicht Wutrede, ja, das kennen wir manchmal besser. Hier geht es um Gutrede, mit der wir von Gott gut geredet sind. Der Segen, also wenn es eigentlich auch heißen könnte, gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat, dann zeigt das, dass Segen eigentlich auf Gegenseitigkeit zielt. Oder besser gesagt, Segen hat etwas mit Beziehung zu tun. Wir denken ja manchmal bei Segen so an Besitz. Ja, da kriegst du dann irgendwie 5 Goldbarren und das ist dann der Segen. Nein, Segen, da geht es nicht um materiellen Besitz, sondern es geht um persönliche Begegnung. Wenn Gott seinen Segen uns zuspricht, dann heißt das, ich gehe mit dir mit. Und deswegen steht am Ende des Gottesdienstes ja auch immer der Segen als Zusage Gottes selber. Hey, ich gehe jetzt mit dir durch diese Tür wieder raus in dein Umfeld, wo du die restlichen 6 Tage dieser Woche dann sein wirst. Ich bin dabei. Ich halte dich. Ich lebe die Beziehung mit dir. Das ist Segen. Und segnen, das bedeutet eben etwas Gutes aussprechen über den anderen beehren, ihn sozusagen als Ehrenmann würdigen. Und solche Ehrbezeugungen, die sind weit mehr als nur, ja, schöne Worte. Sie haben Kraft. Sie verändern die Wirklichkeit. Und das gilt beim Wort Gottes sowieso, wenn er segnet. Dann ist das ja nicht Gelaber. Gott labert nicht. Wenn er etwas sagt, dann ist es so, dann geschieht es. Und das ist beim Segen so, aber das gilt auch umgekehrt bei jedem Wort, das Gott beim Wort nimmt und es ihm sozusagen zurückspiegelt. Und genau das geschieht im Lobpreis. Lobpreis streckt Gott sein eigenes gutes Wort entgegen. Und deswegen in diesem ersten Satz, gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat mit dem Segen. Es geht von Gott aus und geht zu Gott zurück. Wahrer, das heißt völlig selbstloser, eben ganz auf Gott fokussierter Lobpreis verändert die Welt, weil in diesem Lob Gottes genau das geschieht, wozu Gott die Welt geschaffen hat. Eben zu seiner Ehre oder wie es hier heißt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Nicht weniger als dreimal mündet dieses Lobpreislied aus Epheser 1 in diese Aussage zum Lob seiner herrlichen Gnade oder zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Grundmelodie lautet, gelobt und gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das ist eigentlich Lobpreis. Gott ist das Subjekt des ganzen langen Lobpreissatzes. Und das bedeutet, er ist der Auslöser und der Garant aller Aussagen. Alles hängt an ihm. Gott ist der Ursprung und die sprudelnde Quelle alles Guten. Gott ist es, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gott ist es, der uns in Christus erwählt hat, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Gott ist es, der uns dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott ist es, der uns begnadet hat in Christus, seinem geliebten Sohn. Gott ist es, der uns hat wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Gott ist es, der uns in Christus zu Erben eingesetzt hat. Gott ist es, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Gott ist es, der uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist, den er uns verheißen hat. Und zum Lob der Herrlichkeit dieses Gottes sind wir bestimmt als Einzelne und als ganze Gemeinde. Dieser Gott aber, von dem alles das ausgesagt ist, ist kein anderer als der Vater Jesu Christi. Und ihr Lieben, diese Präzisierung ist notwendig. Es gibt für uns keinen Gott an sich. Und deswegen ist auch die bloße Gebetsanrede Gott, die man leider auch in der Kirche oft hört, unpassend. Sie ist undifferenziert, sie greift zu kurz, sie ist missverständlich. Darf ich das mal so deutlich sagen? Denn die Frage ist ja, Gott, wer soll das eigentlich sein? Was ist denn das überhaupt? Ganz viele reden irgendwie von Gott, von einer höheren Macht, von irgendwas. Allah heißt auf Deutsch bekanntlich auch nichts anderes als Gott. Und doch würden wir wahrscheinlich sagen, dass der Gott des Korans nicht der Vater Jesu Christi ist. Wir müssen also die Frage nach der Identität Gottes stellen, der gelobt sein soll. Und ihr Lieben, wir kennen keinen anderen Gott als den Vater Jesu Christi, keinen anderen als den dreieinen Gott, der sich dem Volk Israel mit seinem heiligen Namen vorgestellt hat. Gott hat von Anfang an gesagt, dieser Name Jahwe, ich bin, ist meine Anrede, damit sollt ihr mich anreden. Ihr sollt nicht einfach sagen Gott, so wie Mensch oder Tier, als Sammelbegriff für irgendwelche verschiedenen Wesen sozusagen, die darunter fallen könnten, sondern ihr sollt mich anreden mit meinem Namen, so wie Gott auch uns beim Namen gerufen hat. Er hat nicht einfach gesagt, Mensch, er hat gesagt, Reinhard, ich habe dich gerufen, du bist mein. Ein Name. Gott, der Dreieine und der Vater Jesu Christi. Und das müsste darum das Mindeste an Klarheit sein, wenn wir Gott anreden und auch von Gott reden. Denn nur dann wird unser Reden zu Gott und auch von Gott unmissverständlich und eindeutig. Dann wird eben klar, von wem wir da reden, wenn wir den Begriff Gott in den Mund nehmen. Gott ist eben wirklich nur ein Begriff. ein Platzhalter, der unbedingt irgendwie der Klärung bedarf. Und genau diese Klärung geschieht hier, wenn es heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Alles, was wir von Gott wissen, das wissen wir ja nur, weil wir Christus kennen. Alles, was Gott zu unseren Gunsten tut, das tut er vermittelt in Christus, seinem lieben Sohn. Christus ist eben der Mittler zwischen Gott und uns. Er tritt in die Mitte. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Den unsichtbaren Gott können wir nicht sehen, aber das Ebenbild hat sich sichtbar gemacht in der Krippe und am Kreuz und am Ostermorgen. Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ihr Lieben, Gottes Begegnung geschieht für uns immer und ausschließlich in Christus und durch ihn. Denn er in Person und er allein ist der Weg, die Wahrheit, das heißt die Wirklichkeit Gottes und das Leben. Christus und in Person und er allein ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Er in Person ist die Erlösung Gottes. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, weil sich Christus naht. Durch ihn, durch Christus haben wir in dem einen Geist Zugang zum Vater, so heißt es dann im Kapitel 2 des Epheserbriefs. Und darum richten wir unsere Gebete und unser Lob an den Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Ihm, dem dreieinen Gott, gilt unser Lob, seine Herrlichkeit ist unsere Bestimmung. Wir hatten gefragt, wozu sind wir eigentlich als Gemeinde da, wozu sind wir, berufen? Und wir sind berufen zum Lob des dreieinen Gottes. Dazu hat Gott uns erlöst. Genau dazu. Das ist unsere tiefste und letzte Bestimmung als Gemeinde, als Kirche. So lehrt es auch der erste Petrusbrief. Bekannter Satz vielleicht in 1. Petrus 2,9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Glanz und Gloria, ja, Licht, wunderbares Licht. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Aus diesem und ein paar wenigen anderen Versen ist der Begriff des Priestertums aller Gläubigen abgeleitet worden, von dem ja seit Luthers Zeiten so viel die Rede ist. Aber dieses Priestertum aller Gläubigen, das bezieht sich nicht auf die Predigt, sondern auf den Lobpreis. Wir sollen nicht alle predigen, wir sollen aber alle, wirklich ausnahmslos alle, Gott loben. Wenn der erste Petrusbrief sagt, die christliche Gemeinde sei dazu berufen, die Heilstaten Gottes zu verkünden, dann meint er damit ein lobpreisendes Verkünden, das zwar in der Regel in der versammelten Gemeinde geschieht, deswegen hat auch hier der Lobpreis seinen Ort. Aber dieser Lobpreis, der ist nicht primär an Menschen gerichtet, sondern in Gegenwart und vor den Ohren aller Anwesenden an Gott gerichtet. Lobpreis ist eine Form der Verkündigung, aber eine Verkündigung, die vor allem Gott eigentlich im Blick hat. Diese hymnisch lobpreisende Ausrufung der Heilstaten Gottes, darum geht es bei diesem lobpreisenden Verkünden, das Ausrufen, wie groß Gott ist und was er getan hat in der zum Gottesdienst versammelten Gemeinde, das ist zugleich eines jener geistlichen Opfer, von denen der erste Petrusbrief unmittelbar zuvor spricht. Und damit sind wir beim Begriff des allgemeinen Priestertums. Priester bringen Opfer dar. Was sind die Opfer, die wir darbringen? Lobpreis, Gott die Ehre zu geben. Das sind die Opfer, die Gott gefallen. Und indem wir solche Opfer darbringen, dienen und ehren wir Gott. Im dankbaren Lobpreis Gottes, angesichts seiner Heilstaten, angesichts dessen, was er für uns getan hat, betätigen wir uns als die königliche Priesterschaft, zu der wir berufen und bestimmt sind. Und genau dazu sind wir als Gemeinde, als Kirche im letzten und tiefsten berufen. Wir können es auch ganz kurz fassen: Gott loben. Das ist unser aller Amt. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand sprengt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.